67. Tag, Mittwoch, 30. März 2005. Tonga, Tofoa-Ort, Inselausflug. Wetter, 30 Grad, sonnig, bewölkt. Das Wetter war an diesem Morgen leider nicht der Gestalt, dass es einem Inselausflug angemessen gewesen wäre. Es war zwar warm, doch verbarg sich die Sonne oft hinter Wolken oder Wolkenschleiern. Trotzdem freute ich mich auf den Ausflug. Schon nach wenigen Metern Fahrt gab es den ersten kurzen Stopp. Wir hielten am Haus des Prinzregenten. Ich stieg aus, um ein Foto zu schießen. Dazu musste ich die gut befahrene Hauptstraße überqueren, was nicht ganz ohne Tücken war, denn obwohl man hier in Tonga nicht mehr als 40 Kilometer pro Stunde fahren darf, gehörte solch eine Überquerung zu den unangenehmeren Dingen. So kam es, dass ich über die Straße lief und dadurch den Wachmann in seinem kleinen Häuschen schon etwas nervös machte und ich konnte auch durch die Scheiben erkennen, dass er etwas unruhig auf seinem Stuhl hin und her rutschte. Um seine Nervosität nicht weiter zu steigern, hielt ich gebührenden Abstand zum Tor und brachte meine Aufgabe auch zügig hinter mich. Die weitere Fahrt war so interessant, zum Glück saß ich ganz vorne im Fahrzeug, dass ich schließlich meine Kamera zückte und das ein oder andere Foto machte, denn es gab da kleine LKWs, auf denen auf der Ladefläche Menschen transportiert wurden, Leute, die mit Schirm an der Straße entlang flanierten und etliches mehr. Auch schien es mir durchaus von Interesse, die sich nicht wechselnde Landschaft festzuhalten. Dass sich die Landschaft nicht änderte, stimmt natürlich nicht. Die Vegetation änderte sich schon gelegentlich, doch ansonsten fiel auf, dass es niemals bergauf oder bergab ging. Neben der Landschaft gab es noch reichlich Kirchen zu sehen. Wenn es eine Ansammlung von Häusern gab, so war die Kirche meist nicht sehr weit entfernt, oder es gab gleich derer mehrere. Eine wirklich pompöse Kirche gab es zu sehen, als wir in einen Ort kamen, der wohl nur von Mormonen bewohnt war. Hier machte das ganze Umfeld auch durchaus den Eindruck von gewissem Reichtum. Schließlich erreichten wir unser erstes Ziel, die Blowhose. Ich fürchtete mal wieder, dass die See zu ruhig wäre und es nicht zu sehen gäbe, doch diese Befürchtung bewahrheitete sich nicht. Diese Blowhose stellten sich schließlich als ausgesprochen hübsch heraus. Ich befand mich nun nämlich an einer steil abfallenden Felsenküste, an der man vortrefflich entlang schauen konnte. Zu Füßen dieser Küste gab es ein paar Felsenplätt aus, die in Kaskaden angeordnet waren. In diesen gab es diverse Löcher und unter den Plateaus hatte das Wasser den Felsen ausgehöhlt. Rollte nun eine Welle heran, wurde das Wasser in die Höhlen gedrückt. Doch schoss nicht gleich eine Fontäne aus den entsprechenden Löchern. Erst stieg durchaus sanft Wasserdampf aus ihnen empor. Dann hielt das ganze Spiel für den Bruchteil einer Sekunde inne, um dann in einer explosionsartigen Wucht eine gewaltige Fontäne in den Himmel zu blasen. Je gewaltiger die Wellen waren, die auf die Plateaus zurollten, umso gigantischer wurden die Fontänen. Meine Begeisterung kann man sicherlich vorstellen. Etwas verdutzt schaute ich schon, als ich plötzlich zwei Leute zwischen den Blowhose auftauchen sah. Sie arbeiteten sich durch das emporschießende und in Wucht abfließende Wasser bis zu den eigentlichen Löchern im Felsen und setzten sich der ganzen Wucht der Blowhose aus. Ich fand das Ganze durchaus leichtsinnig und als ich sah, wie sie im Grunde Spielball der Naturgewalten waren, war ich mir sicher, dass es nicht ganz ungefährlich war. Wie ich später erfuhr, war eine der beiden Personen hier in Tonga geboren und hatte sich eine Wunschliste all derer Dinge gemacht, die sie bei ihrem Besuch hier erledigen wollte. Dabei war halt auch der Aufenthalt zwischen den Blowhose. Doch es schien mir, dass sie es wohl nicht noch einmal machen würde. Ihre aufgeschürften Hände gaben ein eindrucksvolles Bild von der Naturgewalt und ich konnte es verstehen, dass sie es nicht noch einmal machen wollte. Solch ein herrliches Naturschauspiel zu verlassen, fiel mir ausgesprochen schwer. Doch es stand noch so viel auf dem Programm, dass es schließlich weitergehen musste. Die weitere Fahrt wurde anschließend von etlichen Stops unterbrochen, doch gab es keine Sensationen zu sehen, sondern es waren lediglich Stops, bei denen das Essen für das Mittagessen eingekauft wurde. So füllte sich das Fahrzeug schließlich mit Kokosnüssen, Bananen, Wassermelonen und all den vielen anderen Leckereien, die die Insel so zu bieten hatte. Auch hielten wir an einem der vielen kleinen Läden, die es hier am Straßenrand gab. Doch im Gegensatz zu den meisten anderen, konnte man in diesen hineingehen. Die meisten Läden bestanden aus einer Hütte, die je nach Angebot und wahrscheinlich Geld des Eigentümers, lang war. An der Front gab es ein riesiges Fenster mit Theke und das Fenster war vergittert. Kaufte man dort etwas, so wurden einem die erworbenen Dinge durch einen Spalt im Gitter übergeben. Da in Tonga Kriminalität kaum vorhanden ist, wunderte es einen schon, dass die Läden so aufgebaut waren. Doch es hatte sicherlich seine Gründe. Einer unserer nächsten Stops war an jenem Platz, an dem Kapitän Cook hier in Tonga anlandete. Es war eine Lagune, die SCH sicherlich für solch ein Manöver gut eignete. Ansonsten war dieser Ort nicht sonderlich spektakulär und außer einer Gedenktafel gab nicht viel Anlass, hier solch ein bedeutendes Ereignis zu vermuten. Wie überall gab es hier einen kleinen Souvenirstand und dank der beiden Japanerinnen in unserer Gruppe gingen die Damen, die ihre Waren feilboten, auch nicht leer aus. Die weitere Fahrt unterbrachen wir dann noch an einer Stelle, an der Frauen einem traditionellen Handwerk hier auf der Insel nachgingen. Es wurde Tapa produziert. Tapa entstand wohl aus dem Bast einer bestimmten Baumart und es bedürfte einiger Bearbeitungsschritte, bis schließlich am Ende ein Bekleidungsstück dabei herauskam. Ohne es böse meinen zu wollen, so sah dieses Teil ein wenig so aus, als würde man einen Kartoffelsack tragen. Getragen wurden diese Gewänder zu wirklich besonderen Anlässen, wie Hochzeiten, Beerdigungen und so weiter. Es war also schon wirklich etwas Besonderes. Betrachtete man dazu die viele Arbeit, die investiert wurde, so war es ohne dies wirklich etwas ganz Besonderes. Anschließend besuchten wir ein Monument, welches zu Ehren des 28. TUI gebaut wurde und mittlerweile schon 300 Jahre alt war. Es waren riesige Steinquader, die zu einer kleinen Pyramide gestapelt waren. Doch gab es nur rund 3 oder 4 Stufen. Viel konnte man von dem Monument nicht mehr sehen, denn die Natur hatte das Gebiet eindeutig rückerobert. Auch der nächste Stopp war einem Steinmonument gewidmet. Bei diesem Gebilde wusste man aber nicht, wer es erbaut und wie es entstanden ist. Es sah aus wie ein großes Tor, welches 2 Pfosten hatte und in Einkerbungen in der Mitte der Felspfosten war ein weiterer Felsen eingelassen. Die Steine waren nun auch so gewaltig, dass diese nicht ohne weiteres hätten bewegt werden können. Was zudem auffiel war, dass die Felsen schon völlig erodiert waren. Ich fragte mich, ob sie, als sie aufgestellt wurden, auch schon so zerklüftet wirkten oder eine glatte Oberfläche aufwiesen. Nach all diesen vielfältigen Eindrücken wurde es Zeit für unsere Mittagspause. Dazu waren wir zu einem Strand gefahren, um diesen jedoch zu erreichen, mussten wir erst eine kleine Grabstättenanlage durchqueren. Für einen Europäer sicherlich eine etwas befremdliche Tatsache, doch stellte man sich vor, dass man den Toten einen schönen Ort ausgesucht hatte, so war dieser Platz sicherlich etwas ganz Besonderes. Der Strand war nicht besonders groß. Ich schätze, er hatte lediglich eine Länge von 100 Metern und er wurde durch Felsen begrenzt. Doch hübsch war er mit seinem weißen Sand allemal. Besonders eindrucksvoll war, dass der Strand durch eine Barriere, die etwa 50 Meter vor dem Ufer lag, vom eigentlichen Meer abgetrennt war und somit das Wasser ruhig und warm vor uns lag. Wir hockten uns hier unter die Bäume, denn die Sonne brannte trotz der Wolken unerbittlich vom Himmel. Hier wurde sich über die Melonen, Kokosnüsse und so weiter hergemacht. Ich hatte mir bei unserem Stopp an dem Lebensmittelladen einen kleinen Burger gekauft, den ich mir hier schmecken ließ und ich war erstaunt, dass er sogar mundete. Meist wurde das Fleisch nämlich nicht zubereitet, sondern einfach nur so wie es war gebraten, ohne es zu salzen und so weiter. Dieses Gebiet mit dem Strand hatte noch ein weiteres Geheimnis, welches wir etwas später entdecken dürften. Es gab eine Tropfsteinhöhle. Deren Besuch stellte mich schließlich hart auf die Probe. Nicht weil der Boden so glitschig war und ich aufpassen musste, nicht ständig hinzufallen, oder weil es immer tiefer hinunter in den Berg ging. Für mich wurde die extrem hohe Luftfeuchtigkeit zu einer echten Herausforderung. Das Wasser schoss mir nur so aus den Poren und binnen Sekunden konnten meine Kleidungsstücke keinen Tropfen Wasser mehr aufnehmen. Das Einzige, was mir etwas Trost spendete, war die Tatsache, dass auch die anderen nicht viel weniger litten. Am tiefsten Punkt der Höhlenerkundung befand sich ein kleiner Süßwassersee. Hineinspringen wollte keiner, auch wenn ich mich erinnerte, dass es wohl möglich sei. Ich war nicht undankbar, als ich die Höhle endlich verließ und ich wieder etwas weniger auslief und auch mein Kreislauf wieder etwas normaler wurde. Der nächste Halt hatte wieder etwas mit dem Meer zu tun. Wir besuchten einen Ort, an dem die brandende See eine gewaltige Felsenbrücke geschaffen hatte, über die sogar der Weg führte, über dem wir dieses Naturmonument erreichten. Um die Brücke etwas besser sehen zu können, hieß es, das Fahrzeug zu verlassen und etwas durch das Unterholz zu laufen. Auch mussten wir ein klein wenig klettern, doch das behagte mir überhaupt nicht und so begnügte ich mich schließlich mit dem etwas eingeschränkten Blick auf dieses Bildnis. Mit der Brücke waren die Besonderheiten des Gebietes jedoch noch nicht erschöpft, denn es gab hier eine wirklich grandiose Steilküste zu bestaunen. Hier brandeten die Wassermassen stetig gegen die etwa 30 Meter emporragenden Felswände. Am Fuße der Wände gab es wieder ein paar Felsenplätze aus, doch diese waren nicht unterspielt wie bei den Blåhulles, trotzdem brachen sich die Wälle an ihnen und brachten es teilweise zu einer gewaltigen Gischt. Nun ging es schon wieder langsam in Richtung Unterkunft. Doch zuvor besuchten wir einen Ort, an dem die einsetzende Ebbe weite Flächen des Meeresboden freilegen. Diese Zeit nutzten hier die Schweine der Region, um den Meeresboden nach Nahrung zu durchwühlen. So wurden diese Schweine als fischende Schweine bekannt. Doch nicht nur die Tiere wühlten sich durch den Meeresboden, auch viele Leute versuchten, diesem Geschenk der Natur etwas fürs Überleben zu entlocken, und ich hatte durchaus den Eindruck, dass sie dabei erfolgreich waren. Den Abschluss dieses Tages bildete der Besuch einer Kolonie von Flughunden. Eigentlich gab es eine offizielle Stelle auf der Insel, doch an der uns präsentierten gab es mindestens ebenso viele Tiere, die die Bäume bevölkerten. Die Tiere hingen wie Tapfen in den Bäumen, bekriegten sich ab und zu, wenn ihnen jemand zu eng auf den Pelz rückte, oder sie ließen sich fallen und flogen davon. Es war auf jeden Fall ein eindrucksvolles Schauspiel. Doch durch die hohen Bäume war es etwas schwierig, die Tiere besser beim Flug zu beobachten. Abends in der Herberge saßen fast alle Herbergsbewohner kurz zusammen und plauderten etwas. Das war ungewöhnlich, denn normalerweise machte jeder sein eigenes Ding und man unterhielt sich meist nur kurz im Verlaufe des Tages oder am Abend. Mich hatte die Hitze mal wieder geschafft und so zog ich mich alsbald lieber wieder in mein Fahle und in die Nähe des Ventilators zurück.